Meistens beschäftigen wir uns in diesem Podcast ja mit Griechenland und Rom. Machen wir heute auch, aber wir werfen heute schwerpunktmäßig einen Blick auf eine antike Kultur, die noch etwas älter ist, nämlich auf das Judentum. Wie sind Griechen und Römer mit dieser alten, aber für sie auch sehr fremden Kultur umgegangen?
Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch einen Blick auf die früheste Geschichte des Judentums werfen. Also wo kamen die Juden überhaupt her? Und auch die Spätantike wollen wir natürlich mit einbeziehen und der Frage nachgehen, warum hatten eigentlich gerade die antiken Christen so ein Problem mit dem Judentum? Und welche Denkmuster über Juden aus der Antike wirken noch bis heute nach?
Und damit herzlich willkommen zu Einfach Antike, der Podcast. Ich gebe zu, wir hatten in dem Podcast schon einfachere Themen und das weniger, weil das Thema Judentum in der Antike so wahnsinnig kompliziert wäre. Vorab kann ich euch schon mal sagen, dass das heute ein relativ vielschichtiges Bild ergeben wird und das ist meistens eher in unserer Zeit ein Problem. Vielschichtige Bilder stellen nämlich meistens ein Problem dafür Leute, die nach einfachen Antworten suchen. Und dann ist weder die eine noch die andere Seite zufrieden. Deshalb vorweg, wir werden heute nicht den Nahostkonflikt lösen oder Schuldige ausfindig machen, indem wir Beispiele aus der Antike heranziehen. Wenn ihr dafür eine einfache Antwort sucht, seid ihr hier falsch. Für alle anderen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Dem schließe ich mich an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute wird es hier also mal wirklich alt. Wir starten in einer Zeit, bevor an das klassische Griechenland und Rom überhaupt zu denken war. Schauen uns dann das Verhältnis der Juden zu den Großmächten im Laufe der Zeit mal an und werfen abschließend einen Blick auf Juden und Christen in der Antike. Euch erwartet also eine Reise über mehrere Jahrtausende und ich würde sagen, fangen wir doch am Anfang an und werfen einen Blick auf die Anfänge der jüdischen Geschichte. Was können wir denn über die frühen Juden überhaupt sagen?
Eine ganze Menge, aber das dampfen wir hier für den Podcast ein bisschen ein. Denn wir wollen ja, wie gesagt, vor allen Dingen auch noch zur klassischen griechisch-römischen Antike kommen. Deswegen, wie gesagt, ein bisschen die Kurzfassung. Wo die Vorfahren der Juden herkamen, ist nicht so eindeutig geklärt. Also wir reden hier über das zweite Jahrtausend vor Christus und können uns eigentlich fast nur auf archäologische Zeugnisse stützen. Und die sind sehr schwer zu interpretieren. Sie waren wohl in Stammesverbänden organisiert, laut Bibel, die aber erst später entstanden sind, eben in 12 Stämmen. Zu dem Zeitpunkt gab es aber auch noch keinen Monotheismus, also den Glauben an nur einen Gott bei den Juden. Der hat sich lange entwickelt, bis ins 6. Jahrhundert vor Christus. Aber nochmal zurück in die graue Vorzeit. Es kam immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen, was aber jetzt auch soweit nicht unüblich ist. Aber aufgrund dessen schlossen sich die Stämme zusammen, sagt zumindest das Alte Testament. Um das Jahr 1200 vor Christus haben wir auch schon den ersten schriftlichen Beleg für Israel. Also das Wort Israel taucht auf einer ägyptischen Stele des Pharaos Merenptah auf.
Genau, und diese Stele ist genau deswegen auch sehr berühmt. Also ansonsten ist die eher langweilig. Auf dieser Stele werden mehrere besiegte Feinde Ägyptens erwähnt und was auffällt, nur bei Israel handelt es sich um die Bezeichnung für ein Volk. Bei allen anderen sind es Bezeichnungen für Gebiete. Also auf Ägyptisch kann man das sehr einfach sehen. Das erste, was auf dieser Stele steht, ist zum Beispiel, Libyen ist erobert. Und weiter unten kommt dann eben dieser bekannte Satz, Israel ist verwüstet. Klingt ja jetzt erstmal beides nach einem Ländernamen, ist es aber nur in dem ersten Fall, also bei Libyen. Das kann man an dem Zeichen sehen, das am Wortende steht. Bei Israel steht am Ende ein Zeichen für Menschen. Also damit ist ein Volk Israel gemeint. Ein Land Israel hat es zu dem Zeitpunkt also wohl noch nicht gegeben, sonst hätte man das ja wie bei allen anderen auch so schreiben können. Aber den Begriff Israel für diese jüdischen Stämme gab es eben schon.
Genau, dass es eine konkrete Bezeichnung für ein Gebiet oder ein Land gab, das dauert noch so etwa bis 1000 vor Christus. Zu diesem Zeitpunkt entsteht ein jüdisches Königreich. Der zweite König dieses Königreichs ist sehr berühmt, nämlich David aus dem Stamm Juda. Also daher kommt der Begriff Jude überhaupt erst. David erobert Jerusalem. Sein Sohn ist ebenfalls sehr bekannt, das ist nämlich König Salomo. Und der baut den ersten Tempel für den jüdischen Gott in Jerusalem. Auch hier Quelle Altes Testament. Die beiden lassen sich historisch nicht wirklich nachweisen. Weil manche Leute immer so wütend werden, wenn wir sowas sagen, das heißt nicht, dass es die beiden nicht gegeben hat. Wir können es aber nicht beweisen. Nach der Herrschaft Salomos zerfällt das Reich allerdings in zwei Teile, ein Nordreich Israel und ein Südreich Juda. Jerusalem liegt im Südreich Und das Nordreich erkennt die Vormachtstellung Jerusalems und des Tempels in religiösen Fragen jetzt auch nicht mehr an. Das Nordreich muss sich allerdings auch bereits 721 vor Christus den Assyrern geschlagen geben. Die dort lebenden Juden sind jetzt entweder Teil des Assyrischen Reiches oder sie fliehen in das Südreich. Das kann sich noch etwas über 100 Jahre länger halten, wird aber 587 vor Christus von den Babyloniern erobert.
Und das ist ja jetzt so ein ganz wichtiges Ereignis in der jüdischen Geschichte. Übrigens jetzt auch wirklich eins, das man historisch festmachen kann. Was passiert denn nach der Eroberung durch die Babylonier?
Nebukadnezar II., das ist der König der Babylonier, lässt den Tempel in Jerusalem zerstören und verschleppt die jüdische Oberschicht nach Babylon. Das ist das babylonische Exil, von dem immer die Rede ist. Dabei sollte man noch erwähnen, dass nicht alle Juden aus Israel verschleppt wurden, sondern nur ein kleiner Teil, nämlich die Elite. Das ist auch in der Antike nicht unüblich, dass eine siegreiche Großmacht die Oberschicht verschleppt, damit Ruhe in dem Land ist und damit sich kein Widerstand regt. Der Tempel ist verloren, das jüdische Leben geht aber weiter. Die Juden verstehen sich nicht mehr so sehr als Kultgemeinschaft, bei der es darauf ankommt, dass alle denselben Kult im Tempel von Jerusalem vollziehen, sondern als Wertegemeinschaft. Und dabei spielt dann natürlich auch die Heilige Schrift eine große Rolle.
Die Tora, also die 5 Bücher Mose, gab es zu dem Zeitpunkt schon. Die wurden im 7. Jahrhundert vor Christus zusammengestellt. Zu der Zeit, also während des babylonischen Exils, kamen noch die Bücher der Propheten, die Dichtungen und die Chroniken hinzu. Das ist dann der Tanach bei den Juden bzw. das Alte Testament bei den Christen. Da haben die einzelnen Bücher nur zum Teil eine andere Reihenfolge. Der Unterschied zur Kultgemeinschaft, wo die Handlungen im Vordergrund standen, zuerst in Babylon, war, dass man sich nun auf die Werte in der Schrift berief. Es war also wichtig, die Heilige Schrift zu kennen. Es wird jetzt auch erstmal festgelegt, was denn die Heilige Schrift ist. Das heißt, die Texte werden kanonisiert. Und jetzt wird aus dem Judentum auch erst eine monotheistische Religion. Etwas, was zu dem Zeitpunkt in Vorderasien einzigartig ist.
Das babylonische Exil dauerte knapp 50 Jahre. Denn dann eroberten die Perser Babylon. Also da ist jetzt schon wieder eine neue Großmacht am Start. Anders als in vielen anderen unterworfenen Gegenden, wie zum Beispiel Ägypten oder bei den griechischen Städten in der heutigen Westtürkei, sind die Perser bei den Juden aber sehr beliebt, denn sie dürfen aus dem Exil zurückkehren. Die Rückkehrer errichten in Jerusalem den zweiten Tempel. Die Perser sind da relativ tolerant, es ist denen ziemlich egal, was die Juden glauben, solange sie halt sonst gute Bürger sind, ihre Steuern zahlen und die öffentliche Ordnung nicht stören.
Und auch noch wichtig zu erwähnen, es kehrten nicht alle Juden aus Babylon zurück. Hätten sie zwar gekonnt, aber ein Teil hatte sich dort ein neues Leben aufgebaut und blieb. So schrecklich wie im Alten Testament dargestellt, war das babylonische Exil auch nicht. Dafür haben wir auch tatsächlich mal Quellen außerhalb der Bibel. Aber damit, dass auch Juden in Babylon zurückblieben, beginnt auch die jüdische Diaspora. Es entsteht ein zweites jüdisches Zentrum in Babylon.
Also wir hatten jetzt schon Assyrer, Babylonier und Perser, die über das Gebiet geherrscht haben. Die Perser unterliegen dann aber ja auch einem sehr berühmten Mann aus der Antike, nämlich Alexander dem Großen. Damit sind wir ja jetzt auch in griechischer Zeit angekommen. Alexander erobert dieses riesige Perserreich, sodass sich seine Herrschaft am Ende von Makedonien über Ägypten und den Iran bis nach Nordindien erstreckt. Ein riesiges Reich mit vielen unterschiedlichen Völkern und Kulturen.
Ja, und Alexander kam dann auch nicht mehr in die Verlegenheit, damit umgehen zu müssen. Denn er starb vorher und das auch relativ jung, kurz vor seinem 33. Geburtstag. Über das Thema, wie die Griechen und Makedonen mit dieser Vielzahl an Völkern umgegangen sind, haben wir vor kurzem erst in unserer Folge über den Hellenismus gesprochen. Da ging es auch schon mal kurz um das Judentum. Heute soll dafür dann etwas ausführlicher Platz sein. Man kann sagen, Konfliktpotenzial zwischen Griechen und Indigenen gab es im Hellenismus durchaus an der einen oder anderen Stelle. Politisch, wirtschaftlich, sozial und eben auch religiös. Wenn man sich das Judentum anschaut, dann kann man sich auch schon denken, wo der Konflikt lag. So etwas wie, dass es nur einen Gott gab und dass dieser auch noch ein irgendwie auserwähltes Volk haben soll, mit dem er einen Bund geschlossen hat, das kam in der Antike nirgendwo anders vor. Es gibt in der Antike streckenweise henotheistische Tendenzen. Das bedeutet, dass nur ein Gott verehrt wird. Aber Monotheismus, also dass es wirklich nur einen Gott gibt, war für die meisten Menschen irgendwie eine seltsame Vorstellung. Und auch nachdem Alexander starb, blieben an der Levanteküste griechisch-makedonische Herrscher an der Macht. Zwar wechselnde Königshäuser, also das Gebiet war stark umkämpft, aber von der Mentalität her waren die sich ähnlich. Es waren alles Generäle Alexanders des Großen und deren Nachfolger. Und die handhabten das in weiten Teilen ähnlich wie die Perser vor ihnen. Die Juden behielten ihre relative Autonomie. Sie durften sich selbst verwalten, solange es um jüdische Angelegenheiten ging. Es gab aber auch eine Reihe anderer jüdischer Traditionen, die die Griechen seltsam fanden. Das betrifft zum Beispiel die Speisevorschriften, die Beschneidung und auch die Sabbatruhe. Einen Tag in der Woche freimachen gab es in der Antike sonst so nicht. Also die Griechen und Römer haben eine Menge erfunden, das Wochenende aber definitiv nicht. Auch das ließen die Griechen aber alles unangetastet. Die Juden hatten das Recht, nach den Gesetzen ihrer Väter zu leben, wie es dann halt immer so schön heißt.
Die griechisch-makedonischen Herrscher setzten also auf eine relativ tolerante Politik. Natürlich nicht aus Nettigkeit, sondern weil diese verschiedenen größeren Reiche, die nach Alexanders Tod entstanden, sonst auch gar nicht zu regieren gewesen wären. Man war darauf angewiesen, mit den lokalen Eliten zu kooperieren.
Genau, und dafür gestand man ihnen Autonomie in einem gewissen Rahmen zu. Die lokale Elite im Judentum sind die Hohepriester des Jerusalemer Tempels. Die tragen die Verantwortung dafür, dass es keine Aufstände gegen die griechisch-makedonische Herrschaft gibt und sind die Ansprechpartner für die Herrscher. Daneben gab es noch einen Hohen Rat, der zur Zeit des Herodes auch Synhedrion hieß. Und darin saßen eben die einflussreichen jüdischen Familien. Die höheren Priester, die reichen Familien, Männer mit weltlicher Macht und auch Großgrundbesitzer. Diese Gruppe lenkte die Geschicke der Juden auf der politischen Ebene. Daneben gab es aber natürlich auch griechisch-makedonische Beamte in Judäa. Die waren vor allem im Militär und in der Verwaltung stark vertreten. Dort konnte man aber auch als Jude einen Posten ergattern. Das hing in erster Linie davon ab, ob man Griechisch konnte. Solche Posten waren aber natürlich attraktiv, zum Beispiel durch gute Bezahlung und Aufstiegsmöglichkeiten.
Wie attraktiv war es denn, mit den Eroberern gemeinsame Sache zu machen, wenn man das mal so sieht, und für diese zu arbeiten, statt einen Befreiungskampf anzuzetteln?
Das ist eine Frage, die das Judentum ziemlich stark gespalten hat. Die waren ja natürlich nicht alle einfach einer Meinung. Zum einen gibt es einen großen Unterschied zwischen Jerusalem und der Diaspora, zum anderen zwischen Stadt und Land und zum dritten auch zwischen höherem und niedrigerem sozialen Status. In der Diaspora war das Interesse daran, sich der griechischen Kultur zu öffnen, deutlich höher. Das wichtigste Zentrum der hellenisierten Juden war zum Beispiel nicht Jerusalem, sondern Alexandria in Ägypten. Die Stadt hatte eine große jüdische Gemeinde und dort entstand auch schnell ein Milieu von gebildeten Juden, das die Gemeinsamkeiten zwischen der griechischen und der jüdischen Kultur suchte. In den Städten war die Bereitschaft, griechische Lebensweisen zu übernehmen, grundsätzlich höher, weil man mehr Kontakt untereinander hatte und weil die Städte ohnehin mehr Aufstiegschancen boten. Also dort hatte man einfach schon Menschen, denen sowas wichtiger war. Auf dem Land hatte man dagegen mehr Menschen, die sich von den fremden und heidnischen Griechen lieber abgrenzten und stärker darauf beharrten, so weiterzuleben, wie man das halt schon immer gemacht hatte. Und zu guter Letzt war eine Öffnung hin zur griechischen Kultur eher für Menschen interessant, die ohnehin durch ihren höheren Status schon bessere Aufstiegschancen hatten, die über eine gewisse Bildung verfügten und Griechisch sprachen. Menschen mit einem niedrigeren sozialen Status hatten da einfach von vornherein schlechte Chancen, den Aufstieg überhaupt irgendwie zu schaffen. Und warum soll man sich dann mit einer fremden Kultur auseinandersetzen, wenn man von vornherein eh nicht dazugehören wird?
Jetzt haben wir gerade schon über Alexandria gesprochen. Die Stadt ist ja insofern besonders, weil sie erst unter griechischer Herrschaft gegründet wurde und dann zur Hauptstadt in Ägypten wird und auch zu einem sehr wichtigen wissenschaftlichen Zentrum. In Nordägypten gab es sowieso immer schon eine größere Anzahl von Juden, die dort lebten, und viele siedelten sich jetzt auch in Alexandria an. Alexandria hatte eine große Bedeutung für das antike Judentum. Das war vielleicht keine heilige Stadt wie Jerusalem, aber eben ein Zentrum der Bildung. Dementsprechend lebten dort viele gebildete Menschen, gerade auch Juden. Die waren natürlich sehr offen, sich mit anderen Wissenschaftlern auszutauschen. Davon waren viele Griechen, aber wenigstens auch ein paar Ägypter. Um die eigene Sichtweise auf die Welt überhaupt in den wissenschaftlichen Diskurs einbringen zu können, entstand in Alexandria eine Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische. Die Septuaginta. Das ist eine enorm wichtige Leistung des antiken Judentums. Ich sage auch gleich kurz was dazu, warum. Aber jetzt erstmal dazu, was das ist. Der Legende nach wurde die hebräische Bibel in 72 Tagen von 72 jüdischen Übersetzern ins Griechische übersetzt. Jeder habe für sich gearbeitet und am Ende seien alle Übersetzungen absolut identisch gewesen. Der Heilige Geist habe allen dieselben Worte eingegeben. Ganz so war es natürlich nicht. Die Übersetzungen sind über einen Zeitraum von etwa 250 v. Chr. Bis 100 n. Chr. Entstanden, angefangen mit den fünf Büchern Mose. Die Sprache zwischen den einzelnen Büchern unterscheidet sich, innerhalb der Bücher gibt es aber nur wenige Schwankungen. Also es gab auf jeden Fall mehrere Übersetzer, entweder einen für jedes Buch oder aus verschiedenen Übersetzungen eines Buches setzte sich eine Übersetzung durch. Diese Übersetzung hatte eine gewaltige Bedeutung, denn zum einen konnten nicht alle Juden in der Diaspora Hebräisch. Ein nicht zu vernachlässigender Teil sprach Griechisch. Die konnten nun also die Heilige Schrift auch wieder verstehen. Damit gab es also noch eine weitere Verbindung zwischen der überwiegend griechisch sprechenden Diaspora und den ursprünglichen Traditionen. Außerdem öffnete man das Judentum damit natürlich auch dem wissenschaftlichen Diskurs der Zeit. Jüdische Ideen und Vorstellungen von der Welt wurden auch an Nichtjuden herangetragen. Man setzte sich damit auseinander und diskutierte darüber. Gebildete Juden und Griechen suchten nach den Gemeinsamkeiten. Das haben wir auch schon in der Hellenismus-Folge mal kurz erwähnt. Juden und Spartaner stammten angeblich beide von Abraham ab. Oder es gibt auch den Versuch, den Namen Jerusalem griechisch zu erklären. Jerusalem kommt dann angeblich von Hierosolyma und bedeutet so viel wie heilige Stadt der Solyma. Das wiederum ist ein ansonsten weitestgehend unbekanntes Volk, das aber zufälligerweise irgendwo bei Homer erwähnt wird. Die Juden kommen also angeblich schon in den ältesten Schriften der Griechen vor. Das stimmt natürlich nicht, beziehungsweise passt nicht wirklich alles zusammen, aber trotzdem, diese gebildete Schicht in Alexandria suchte das Verbindende.
Daneben sollte man auch nicht vergessen, dass die Septuaginta auch für das Christentum später von großer Bedeutung war. Wenn nicht ein Großteil der Heiligen Schrift schon auf Griechisch vorhanden gewesen wäre, wäre das Christentum bei der griechischsprachigen Bevölkerung sicher auch nicht so erfolgreich gewesen. Aber das ist ja jetzt gerade nicht unser Thema. Also in Alexandria sucht man das, was Juden und Griechen verbindet. Klingt ja alles sehr harmonisch. Gab es denn nie Konflikte zwischen Juden und Griechen?
Das wäre natürlich ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Natürlich war da nicht immer alles friedlich. Es gab Vorurteile und das haben wir ja eben schon gehört. Diese ganzen Speisevorschriften fanden die Griechen merkwürdig. Auch, dass im Tempel keine Götterstatue stand und überhaupt diese ganze Geschichte mit diesem einen Gott. Andersherum beteten die Griechen für die Juden natürlich Götzen an. Auch dieses nackt Rumlaufen in öffentlichen Gebäuden, also in Sportstätten, fanden die Juden merkwürdig. Vorurteile waren also so das eine, handfeste Aufstände das andere.
Und für Aufstände gab es verschiedene Gründe. Was wir aus verschiedenen Teilen des ehemaligen Alexanderreichs kennen, sind Aufstände gegen die vergleichsweise hohen Abgaben. Ganz besonders galt das für das ptolemäische Königshaus, das über Ägypten herrschte. Und zu deren Gebiet gehörten auch Syrien und Palästina lange Zeit mit dazu. Das heißt, auch die Juden mussten auf einmal ziemlich hohe Abgaben zahlen. Also im Grunde mussten sie das vorher auch, aber seitdem es Steuern gibt, gibt es auch Steuerhinterziehung. Und das war jetzt eben einfach nicht mehr ganz so leicht. Diese Abgaben waren aber hoch. Für viele Leute so hoch, dass sie existenzbedrohend waren. Kann man sich leicht vorstellen, dass das nicht gerade für gute Stimmung sorgt. Das heißt, es gab Aufstände aus wirtschaftlichen Gründen. Insbesondere in Judäa hatte man aber noch ein zusätzliches Problem dadurch, dass die Juden untereinander so zerstritten waren. Man könnte jetzt meinen, der Hohepriester gab die Richtung vor, aber so einfach war das nicht. Die Juden spalteten sich über die Streitfrage, wie weit man sich dem griechischen Lebensstil annähern darf. Die Griechen und Makedonen brachten viele Annehmlichkeiten und Chancen mit nach Judäa. Aber es stellten sich auch neue Fragen innerhalb der jüdischen Gemeinde. Dürfen Juden die Gymnasia besuchen? Also dort trieb man gemeinsam Sport. Es waren aber auch Bildungseinrichtungen. Sollte und durfte man sich als Jude mit diesen fremden Vorstellungen auseinandersetzen? Dürfen Juden ins Theater gehen? Die Theateraufführungen in der Antike fanden schließlich meistens zu Ehren eines griechischen Gottes statt. Sollte man Griechisch lernen? Dürfen Juden in die griechisch-makedonische Armee eintreten? Und so weiter. Und darüber war man sich halt einfach nicht einig. Die einen sahen es so, die anderen sahen es so. Ob man dem aufgeschlossen war, hing auch damit zusammen, ob man selber davon profitieren konnte. Deswegen gab es in wohlhabenden, gebildeten und städtischen jüdischen Kreisen schon deutlich eher die Bereitschaft, griechische Sitten zu übernehmen. Ärmere Juden auf dem Land waren da viel kritischer. Einer der bekanntesten Kriege der Juden gegen die Griechen ist der sogenannte Makkabäeraufstand. Also das heißt so nett Aufstand, es war aber ein Krieg. Die Makkabäerbücher in der Bibel und auch der jüdische Historiker Flavius Josephus schildern uns das als großen Befreiungskampf gegen die griechische Fremdherrschaft. Wenn man aber etwas genauer hinschaut, sieht man daran auch sehr schön, wie gespalten die jüdische Gesellschaft war und dass das Ganze auch ein Bürgerkrieg war. Möchtest du zu dem Makkabäeraufstand noch kurz was sagen?
Gerne. Wir hatten das ja eben schon mal angedeutet. Das Gebiet, in dem die Juden lebten, war umkämpft zwischen zwei nachfolgereichen Alexanders. Das hatte auch zur Folge, dass es bei den Juden Anhänger des einen oder des anderen Königshauses gab. Wichtig waren hierbei die Priesterfamilien, die sich Einfluss erhofften und den mit der einen oder anderen Herrscherfamilie eher verwirklicht sahen. Zur Zeit des Makkabäeraufstandes steht das Gebiet unter der Herrschaft der Seleukiden, deren hauptsächliches Einflussgebiet in Vorderasien lag. Innerhalb der jüdischen Bevölkerung war es immer wieder zu Machtkämpfen gekommen. Das Amt des Hohepriesters war käuflich geworden, was natürlich auch zu Unmut führte. Diese neuen, gekauften Hohepriester trieben auch stark die Hellenisierung der Juden voran. Eine Gruppe von progressiven Juden wollte zum Beispiel Jerusalem als griechische Polis neu organisieren. Dabei befürchteten einige auch, auf der Strecke zu bleiben. Außerdem waren diese Hohepriester den Griechen ja etwas schuldig. Und als der seleukidische Herrscher Antiochos IV. Geld brauchte, plünderte er den Jerusalemer Tempelschatz. Mit Erlaubnis des Hohepriesters.
Also das ist ja eigentlich immer ein Garant für Aufstände, wenn man einen Tempel plündert. Dass das mit dem Einverständnis der Priester passiert, ist aber auch schon kurios.
Das führte natürlich zu Widerstand. Nicht nur gegen den König Antiochos, sondern auch gegen den Hohepriester. Dazu kam, dass im Jahr 168 vor Christus das Gerücht aufkam, Antiochos IV. Sei im Krieg gefallen. War nicht so, aber das Gerücht reichte aus, dass einer der entmachteten Priester versuchte, den amtierenden Hohepriester gewaltsam zu beseitigen. Antiochos, der dann doch offensichtlich noch lebte, wertete das als Aufstand gegen seine Herrschaft und den von ihm eingesetzten Hohepriester. Er griff hart durch gegen die Juden und verbot jüdische Kulthandlungen im Tempel, Beschneidungen und auch das Einhalten des Sabbats. Außerdem sollte der Tempel in Jerusalem zu einem Tempel des Zeus Jahwe werden. Zumindest das mit dem Tempel war eigentlich keine große Sache. Dass man griechische Gottheiten mit anderen Gottheiten der Indigenen gleichsetzte, das passierte in politistischen Religionen ständig und war ein kosmopolitisches Symbol. Im Grunde glaubten ja doch alle an dieselbe Gottheit. Sie hat halt nur einen anderen Namen und vielleicht einen anderen Kult. Aber das passt schon. Kann ja jeder so machen, wie er will. Das war so die Vorstellung, die dahinter lag.
Ja, da hatte er sich jetzt nur mit dem jüdischen Gott wirklich den falschen ausgesucht.
Genau. Die Juden konnten keinen Gott neben ihrem Gott akzeptieren, ob der nun Zeus, Osiris oder Marduk hieß. Das ging nicht. Es gibt nur einen Gott. Antiochos schlug diese erste Erhebung nieder. Die Juden verloren einen Teil ihrer Sonderrechte, zum Beispiel sollten auch sie nun Teil des Herrscherkultes sein und der Königsfamilie als lebenden Göttern Opfer darbringen. Das war alles schon schlimm genug. Zu allem Überfluss wurde dabei aber auch noch Schweinefleisch geopfert. Das konnten die Juden nur als Provokation auffassen.
Das war ja jetzt so die Vorgeschichte. Wie kam es denn dann zum Makkabäeraufstand? Also wer lehnte sich da jetzt auf?
Die, die sich auflehnten, waren zum einen die alten Priestereliten, die durch den Ämterkauf von der Macht ausgeschlossen wurden. Und zum anderen die ländliche Bevölkerung, die mit den Griechen bisher nicht viel zu tun hatte und eben diese hohen Steuern bezahlen musste und eh schon unzufrieden war. Die schlossen sich den alten Eliten nun an. Der konkrete Auslöser für den Krieg war dann, dass in einer Stadt ein Opfer für Antiochos im Rahmen des Herrscherkultes durchgeführt werden sollte. Das bekam auch ein jüdischer Priester mit dem Namen Mattathias mit. Der erstach daraufhin einen Juden, der gerade das Opfer durchführen wollte und prügelte außerdem den seleukidischen Boten zu Tode. Er zog sich daraufhin mit einigen Anhängern in die Wüste zurück. Damit war klar, dass sich hier ein Teil der Juden offen gegen die griechische Herrschaft auflehnte.
Es ist also einerseits eine Revolte gegen Antiochos und die Griechen, andererseits aber auch gegen die progressiven Juden. Denn Mattathias und seine Anhänger gehen auch gegen andere Juden vor, die ihnen nicht radikal genug sind. Es werden zum Beispiel Zwangsbeschneidungen durchgeführt.
Und letzten Endes sind die Nachfolger des Mattathias, er lebt zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, sogar erfolgreich. Das liegt auch daran, dass Antiochos IV. In der Zwischenzeit gestorben war und es bei den Seleukiden zu Thronunruhen kam. Aber am Ende wird Jerusalem eingenommen und auch noch einige Gebiete drumherum und es gibt wieder einen jüdischen Staat. Diese Einnahme Jerusalems im Jahr 164 vor Christus und die anschließende rituelle Reinigung und Neuweihung des Tempels ist übrigens der Ursprung von Chanukka.
Dieser jüdische Staat besteht unabhängig ziemlich genau 100 Jahre bis ins Jahr 63 vor Christus. Zu dem Jahr kommen wir auch noch. Oberhaupt ist immer noch der Hohepriester, der nun aber schon sehr ähnlich wie ein hellenisierter Herrscher regiert. Also jüdischer Staat ja, aber mit deutlicher Übernahme griechischer Elemente. Das löste auch nicht die Probleme, über die man sich vorher schon uneins war. Es gab immer noch Leute, die griechische Elemente stärker befürworteten oder eben stärker ablehnten. Am Ende dieses unabhängigen jüdischen Staates steht dann wieder ein Mann, den wir alle kennen, nämlich Herodes.
Der aus der Bibel.
Ja, genau der. Ich will gar nicht so viel auf Herodes Biografie eingehen. Vielleicht ganz kurz, Herodes wurde 73 vor Christus geboren Und nur 10 Jahre später steht dann wieder eine neue Großmacht vor der Tür, dieses Mal Rom. Die Seleukiden haben in der Zwischenzeit stark an Macht verloren. Und die Römer in Gestalt von Pompeius beseitigen die kläglichen Reste des Reiches und machen aus dem Gebiet um Jerusalem eine römische Provinz, Judäa. Der damalige König darf König bleiben, ist jetzt aber ein Klientelkönig Roms, also von den Römern abhängig. Nach dem Tod dieses Königs gelingt es Herodes, dem Sohn eines königlichen Beraters und Feldherrn, an die Macht zu kommen. Da er selbst nicht aus der Hohepriesterfamilie stammt, ist er in besonderem Maße abhängig von den Römern. Denn Herodes ist nur König von Judäa, weil die Römer das so wollen. Nun gibt es also einen fast vollständig von Rom abhängigen Klientelkönig, der griechische Traditionen in seinem Königreich ganz besonders fördert. Aber vor allem gibt es jetzt endlich auch Frieden. Herodes ist insgesamt nicht der sympathischste Typ unter der Sonne, ganz sicher nicht. Aber er schafft es, dass in Judäa endlich mal fast 40 Jahre lang Frieden ist.
Nach dem Tod des Herodes währt der Frieden aber nicht lange. Grundsätzlich sind die Juden vom Kriegsdienst befreit und genießen nach wie vor relativ viel Autonomie. Aber es gibt immer wieder Unruhen gegen die Römer. Ein bekanntes Beispiel ist Pontius Pilatus. Im Jahr 26 traut er sich, die römischen Feldzeichen nur bei Nacht in die Stadt Jerusalem zu bringen. Was war daran jetzt so schlimm? Auf den Feldzeichen war der römische Kaiser abgebildet, der ja auch wie ein Gott verehrt wurde. Das empfanden die Juden als anstößig, also einen anderen Gott, den es ja nicht gibt, in die Stadt ihres Gottes zu bringen. Denn im Kaiserreich entsteht eine neue jüdische Frömmigkeit. Manche Juden glauben an die Königsherrschaft des jüdischen Gottes und lehnen den römischen Kaiser daher ab. Man kennt vielleicht diese berühmte Frage aus dem Neuen Testament an Jesus, ob Juden dem römischen Kaiser Steuern zahlen sollen. Das ist eine Provokation frommer Juden, ob Jesus sich gegen den Kaiser auflehnt oder die Herrschaft des jüdischen Gottes nicht vollständig akzeptiert. Jesus sagt dann, man solle dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Gute Antwort. Es zeigt aber auch, dass das Verhältnis zu den Römern nicht immer so entspannt ist. Bis zum Jahr 60 nach Christus entgleitet den Römern zunehmend die Kontrolle über die Provinz. Es herrschen chaotische, bürgerkriegsähnliche Zustände, Endzeitprediger sind unterwegs, die Priesterfamilien bekämpfen sich gegenseitig. Durch das politische Chaos sinken auch die Steuereinnahmen. Das hat also alles auch schwere wirtschaftliche Folgen. Zum Ausgleich lässt der Prokurator von Judäa im Jahr 66 den Tempelschatz plündern.
Lass mich raten, es gibt einen Aufstand.
Natürlich. Es kommt zum ersten jüdisch-römischen Krieg. Wir ersparen uns die Details. Der Krieg zieht sich mehrere Jahre hin und am Ende siegen die Römer. Im Jahr 70 wird Jerusalem eingenommen. Die Beute aus diesem Krieg finanzierte übrigens das Kolosseum mit. Das Ende vom Lied ist, dass Judäa eine eigene römische Provinz wird. Vorher gehört es zu Syrien. Das Land fiel an den Kaiser. Die jüdischen Bauern mussten das Land also jetzt vom Kaiser pachten, was deren wirtschaftliche Situation nun auch nicht gerade verbesserte. Und am wichtigsten vielleicht, Jerusalem wurde bei der Einnahme zerstört und der Tempel gleich mit. Es gab danach keinen Hohepriester mehr und eben auch keinen Tempel mehr. Das kultische Zentrum der Juden war zerstört. Der Rest davon steht heute noch als Klagemauer in Jerusalem.
Das sicherte natürlich jetzt nicht gerade den Frieden. In den folgenden Jahrzehnten gab es mal ruhigere und mal etwas unruhigere Zeiten. Und im Jahr 130 kam dann Kaiser Hadrian nach Judäa. Also der war auf der Durchreise aus Arabien. Es kommt wieder zu einem heftigen Aufstand, obwohl vorher eigentlich alles ruhig war. Der Kaiser kam also. Das war immer ein besonderes Ereignis in den Provinzen. Man konnte zeigen, wie sehr man sich dem Kaiser verbunden fühlte. Also natürlich nur, wenn man dem Kaiser auch opferte. Und Hadrian hatte eigentlich ein Geschenk dabei. Aus dem zerstörten Jerusalem wollte er eine neue Stadt nach römischem Vorbild errichten, eine Colonia. Das hatte viele Vorteile für die Leute, die da lebten, zum Beispiel Steuerbefreiung. Damit zerschlug sich aber auch die Hoffnung, das alte Jerusalem vielleicht mit dem Tempel wieder aufzubauen. Der Kaiser verließ dann die Stadt wieder und einige Juden rund um den militärischen Anführer Simon bar Kochba planten einen Guerillakrieg gegen die römische Armee und waren damit am Anfang auch sehr erfolgreich. Sie fügten der römischen Armee damit erhebliche Verluste zu und kontrollierten schnell große Teile von Judäa. 4 Jahre lang sind die jüdischen Aufständischen damit erfolgreich. Also der Aufstand zieht sich von 132 bis 136. Am Ende sind dann aber doch wieder die Römer siegreich. Also Simon bar Kochba, an den die jüdischen Aufständischen messianische Erwartungen hatten, kam Ende 135 bei der Belagerung der letzten Festung ums Leben. Wichtig sind aber die Folgen, die dieser Aufstand hatte. Cassius Dio schreibt, fast ganz Judäa ist zur Einöde geworden. Laut Cassius Dio werden 50 Festungen eingenommen, fast 1000 Orte zerstört. Es gibt 580.000 Gefallene auf jüdischer Seite und eine große Zahl weiterer Menschen, die an Hunger und Seuchen gestorben sind. Ob die Zahlen jetzt genauso stimmen, das muss offen bleiben. Fest steht, dass das Gebiet entvölkert wurde und Teile davon sich vermutlich erst in der Spätantike wieder davon erholten. Die Römer führten daraufhin ein relativ repressives Regime. Es ist nicht ganz klar, was genau in der Folgezeit alles verboten wurde, aber viele jüdische Rituale wurden eingeschränkt. Und es wurde gefährlich, sich in der Öffentlichkeit als Jude zu erkennen zu geben. Und die Römer taten noch etwas Ungewöhnliches. Sie benannten die Provinz um. Von Judäa nach Syria-Palästina.
Warum ist das so ungewöhnlich?
Also Aufstände gegen die römische Herrschaft hat es in den unterschiedlichen Provinzen immer mal wieder gegeben. Aber das hat nie dazu geführt, dass danach die Provinz umbenannt wurde. Das ist hier wirklich der einzige Fall. Die Begründung dafür kennen wir leider nicht. Es wird vermutet, dass das dem Wunsch der nichtjüdischen Bevölkerung in der Region entsprochen haben könnte, die sich eben eher als Syrer sahen und die Römer dem dann gerne nachkamen.
Zu den Namen für die Region in römischer Zeit kann man vielleicht noch sagen, dass die Römer bis hierhin immer von Judäa sprachen, danach von Palästina. Auch der Begriff Palästina ist älter, verbreitet sich jetzt aber natürlich viel stärker, nachdem die Provinz so heißt. Die Juden sprechen die ganze Zeit über von Israel. Die Begriffe existieren also schon eine Weile nebeneinander.
Wir sind jetzt zeitlich schon wieder relativ weit fortgeschritten. Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Abstecher in die Spätantike und dem Verhältnis der Juden und der Christen zueinander. Wie sah das denn aus?
Also erstmal muss man sich natürlich fragen, ab wann man überhaupt von Christentum sprechen kann. Die Urgemeinde sah sich als eine der vielen jüdischen Splittergruppen an, die es zu dieser Zeit gab. Auch Paulus betonte noch, wie wichtig der Bund von Gott mit den Juden sei. Eine Trennung zwischen Christen und Juden setzt etwa so ab 100 bis 150 nach Christus ein, auch wenn es den Begriff Christen ja schon gab, wie man vielleicht aus unserer Folge über Nero vielleicht noch weiß. Aber erstmal waren die Christen eine von diesen vielen jüdischen Gruppen, die sich darum stritten, wie die jüdischen Gesetze ausgelegt werden müssten. Christen und Juden lebten lange einfach nebeneinander. Es gibt Orte, an denen es Kirchen und Synagogen direkt nebeneinander gibt. Auch die Christen waren ja weit im Römischen Reich verstreut und hatten entsprechend überall so ihre Gotteshäuser. Und es gab auch Leute, die sich sowohl als Juden als auch als Christen sahen. So groß war der Unterschied zu dieser Zeit ja auch nicht. In der Antike stand es für Juden wie für Christen völlig außer Frage, dass die Endzeit angebrochen ist und dass der Messias kommen werde. Die Frage war halt, ob das dieser Jesus aus Nazareth war. Andererseits wollten sich die Christen aber ja auch abgrenzen. Sie bestehen ja genauso wie die Juden darauf, die einzig richtige Lehre zu vertreten. Und da wächst schon in der Spätantike dieses Motiv von, die Juden haben Jesus getötet.
Haben Sie das denn?
Naja, rein rechtlich ist die Sache klar. Die Juden können um die Zeitenwende gar keine Todesurteile sprechen. Dafür sind die Römer zuständig. Nur die dürfen das. Und es ist ja auch in der Bibel ein Römer, der das tut, nämlich Pontius Pilatus. Rein rechtlich haben die Römer Jesus auf dem Gewissen. Es ist in den Evangelien aber auch die Rede davon, dass Juden daran beteiligt waren, dass der Hohe Rat, der aus Juden bestand, Jesus verurteilt sehen wollte, weil er Unruhe stiftete. Dazu muss man aber sagen, dass die Evangelien natürlich parteiisch sind. Natürlich wollten die Evangelisten im ersten Jahrhundert nach Christus nicht den Römern die Schuld geben, wenn die Römer ja die allgegenwärtige Mehrheitsgesellschaft waren. Ob man das jetzt alles so ganz einwandfrei glauben kann, muss man also dahinstellen. Dieser "Die Juden haben Jesus getötet" Vorwurf wurde aber auch erst in der Spätantike virulent, als es christliche römische Kaiser gab. Kaiser Konstantin, der ja überhaupt erst Religionsfreiheit im Römischen Reich gewährte und das Christentum sehr begünstigte, musste sich die Frage stellen, gehören die Juden denn auch dazu? Glauben wir vielleicht doch im Kern noch dasselbe? Seine Antwort war nein. Und das Konzil von Nicäa im Jahr 325 besiegelte das. Denn die Christen erkennen mit dem Bekenntnis von Nicäa Jesus als Sohn Gottes an und das war für die Juden so nicht hinnehmbar. Noch etwas später, nämlich 380 nach Christus, wird das Christentum die alleinige Religion des Römischen Reiches. Auch da stellt sich die Frage nach den Juden nochmal. Aber auch da werden die Juden zu Heiden erklärt. Ab hier gibt es also eine ganz klare Trennung zwischen Judentum und Christentum. Für die christlichen Kirchenväter und die christlichen Kaiser heißt es dann immer, der Bund, den Gott mit den Juden geschlossen habe, liege jetzt bei den Christen. Denn die Juden hätten Jesus ja ausgeliefert. Deshalb treffe sie angeblich der Zorn Gottes und es ist in Ordnung, wenn sie leiden.
Der Vorwurf, dass Jesus von den Juden ermordet wurde, kommt also daher, dass sich die Christen von den Juden abgrenzen wollten. Der Vorwurf ist juristisch nicht haltbar und was die Beteiligung des Hohen Rates angeht, muss man sehr vorsichtig sein, weil die einzige Quelle das Neue Testament ist, das natürlich parteiisch ist. Das Motiv hat aber ja weit über die Antike hinausgewirkt, auch wenn es vernünftige christliche TheologInnen heute nicht mehr so vertreten. Unser Speedrun durch die Geschichte der Juden in der Antike zeigt, dass es hier kein einheitliches Bild gibt, wie das Verhältnis der Juden zu den jeweiligen Fremdherrschern in der Antike war. Einige waren bereit, viele fremde Vorstellungen in das Judentum zu integrieren, andere lehnten das kategorisch ab und lehnten sich auf, wenn es zu Einmischungen in ihre Religion kam.
Aber auch das muss man sagen, nicht alle Aufstände hatten immer religiöse Gründe. Es gab auch Aufstände aus wirtschaftlichen Motiven heraus, die es genauso auch anderswo im Römischen Reich gab. Mit seinem strengen Monotheismus war das Judentum also lange eine Besonderheit in der Antike, manchmal dann aber auch nichts anderes als eine andere indigene Gruppe unter griechischer oder römischer Herrschaft.
Wir verabschieden uns damit für heute und hoffen, dass wir uns nächsten Monat bei einer neuen Folge wiederhören. Abonniert uns gerne, wenn euch der Podcast gefällt.
Und wenn ihr zwischendurch Lust auf kürzere Formate habt, dann schaut auch gerne mal bei YouTube in unseren Videos vorbei. Auch dort findet ihr uns unter Einfach Antike. Wir sehen uns. Macht es gut.
Ciao.